Werte Hörer, wie steht es um die Reformen des deutschen Gesundheitssystems? Wie weit ist Österreich von der Scharia beeinflusst und wie entwickelt sich die Lage im Iran? Diese und etliche andere Themen standen in dieser Woche für Sie auf dem Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Am 9. Januar hat die ungarische Fidesz-Partei auf ihrem 31. Parteitag die heiße Phase ihres Wahlkampfs eröffnet. Ministerpräsident Viktor Orbán hielt eine flammende Rede und erklärte, er sei auch weiterhin bereit, dieses Amt zu bekleiden. Worum es in Orbáns Rede sonst noch ging und in welcher Lage sich Ungarn aktuell befindet, berichtete der freie Journalist Boris Kalnoki. Gab es Überraschungen in Orbáns Rede?
Es gab eigentlich keine Überraschungen. Erwartungen wurden erfüllt, würde ich mal sagen. Ich möchte aber zu Protokoll geben, dass ich nie verstanden habe, wieso man Ungarn die lustigste Baracke im Osten nannte. Ungarn sind eigentlich sehr ernste Menschen. Und der Grund, warum sie immer so schwierig sind für alle imperialen Mächte, ist, dass sie die Dinge sehr ernst nehmen und zu Ende denken. Und deswegen hatten die Russen mit ihnen Probleme, hatten die Habsburger mit ihnen Probleme und hat jetzt Brüssel mit ihnen Probleme. Die Stimmung auf dem Kongress, es ist vielleicht hilfreich, wenn ich es vergleiche mit dem Kongress Ende 2021, also vor den letzten Parlamentswahlen, da war ich auch. Und ich muss sagen, die Stimmung war damals sehr gelöst. Auch damals lag in vielen Umfragen die Opposition vorne, aber man spürte bei Fidesz, dass es ein Happy End geben würde. Die Reden waren sehr lustig, der Beifall stürmisch und die Stimmung sehr gut. Jetzt war es eine gute Stimmung, aber vor allen Dingen besser als im Sommer. Im Sommer machten sich doch Sorgen breit in der Regierungspartei, weil wirklich die neue Oppositionspartei TISA unter ihrem Anführer Peter Modjar in vielen Umfragen sehr weit vorne lag. Das hat sich jetzt geändert. Also ich spüre einen Stimmungsumschwung im Vergleich zum Sommer. Man gibt sich jetzt fast schon siegessicher. Nicht ganz, aber der Ton war viel ernster als vor 4 Jahren. Man versteht, dass es knapp werden kann. Und man versteht auch, dass es eine Schicksalswahl ist. Denn der Ausgang wird darüber entscheiden, ob Ungarn weiterhin die Aufnahme der Ukraine in die EU blockieren kann. Und davon hängt sehr viel ab. Viktor Orbán nannte die EU in seiner Rede seinen eigentlichen Wahlkampfgegner. Nicht die Oppositionspartei TISA, nicht den Oppositionsführer Peter Modjar, sondern die EU. Deswegen ist er auch nicht bereit, mit Peter Modjar zu diskutieren, zu debattieren. Er sieht ihn als eine Marionette der EU und insbesondere der Europäischen Volkspartei, geführt von Manfred Weber. Also in der Tat, der gesamte Wahlkampf der Oppositionspartei, den betrachtet er als Einmischung der EU. In der Partei haben sich die Ränge wirklich um ihn geschlossen. Es hat auch nie eine Art Herausforderung gegen ihn gegeben. Er hat seit dem Sommer die Zügel wirklich in die Hand genommen und lenkt den Wahlkampf persönlich. Also offiziell ist es sein Strategieberater Balázs Orbán, ein Namensvetter, der den Wahlkampf leitet. Aber Viktor Orbán hat die Dinge in die Hand genommen und man sieht auch das Ergebnis. Auch in den Zahlen, nicht unbedingt in den öffentlichen Meinungsumfragen, aber intern wird auch geforscht, wie sich das Meinungsbild entwickelt. Und da hat es bemerkenswerte Verschiebungen gegeben seit dem Sommer. Im Sommer war das größte Problem für 55% der befragten Bürger, das sind jetzt interne Umfragen, Korruption. Und dieses Problem ist mittlerweile, das sind Zahlen vom Dezember, auf den 4. Platz gerutscht. Inzwischen ist das größte Problem in den Augen der Bürger, es sind die Lebenshaltungskosten. Und wir dürfen uns darauf gefasst machen, dass Fidesz dementsprechend neue Initiativen ergreifen wird bis zur Wahl, die dieses Problem ansprechen. Ein anderer Wert hat sich sehr verändert. Im Sommer hielten 55% der Bürger auch den Oppositionsführer Peter Modjar für einen geeigneten Regierungschef. Und dieser Wert hat sich im Dezember verschlechtert auf 42%, also ein dramatischer Rückgang innerhalb von wenigen Monaten. Die gesamte Wahlkampfstrategie von Fidesz besteht darin, die Frage zu stellen, was wird denn die Opposition machen, wenn sie an die Macht kommt? Wer werden die Minister sein? Wie wird die Politik aussehen? Und die Botschaft ist, die werden alles teurer machen, sie werden Steuern erhöhen, sie werden bisherige Steuervergünstigungen für Familien beispielsweise, für junge Menschen Das werden sie streichen, denn ihr Auftrag wird es sein, möglichst viel Geld einzuheimsen von den Bürgern, um es der EU zu geben, damit die es wiederum der Ukraine geben kann. Allmählich beginnen sich die Menschen zu fragen, wie denn eine Tisa-Regierung das Land führen würde, wie die konkrete Politik aussehen würde. Hier spielt eine wichtige Rolle ein Interview, das ein früherer Verfassungsrichter vor kurzem gab, ein Herr Töljeschi, ein markanter Orbán-Kritiker bis jetzt. Der hat aber gesagt, es ist erschreckend, wie wenig die Opposition verrät über ihre Zukunftspläne und es ist erschreckend, wie sehr die sogenannte unabhängige Presse das hinnimmt, ohne zu drängen, was werdet ihr denn machen? Wohingegen Orbán ganz klar sagt, was er machen wird und bisher auch immer alles umgesetzt hat, was er angekündigt hat. Es beginnt sich in den Köpfen der Menschen Zweifel breit zu machen. Okay, wir wollen Veränderung, aber wird diese Veränderung, die hier anstehen könnte, wird das wirklich gut für uns sein?
Das deutsche Gesundheitssystem soll seit Jahr und Tag reformiert werden. Doch bleiben die tatsächlichen Vorschläge im Gegensatz zu den wohlklingenden Ankündigungen schwach. Daher bleibt ein hoher Verbesserungsbedarf bestehen. Und über diesen sprachen wir mit Dr. Lothar Krimmel, dem ehemaligen Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Ich vergleiche ja unsere Krankenversicherung immer mit einem Haus, in dem wir gesichert untergebracht sein sollen vor den Stürmen der Zeit. Und wir haben seit 50 Jahren, seit diese Gesundheitsreformen in die Wege geleitet wurden, erstmals die beiden Orkanarten, die wir kennen. Das ist die negative demografische Entwicklung und die enormen Innovationen, die wir in der Medizin in diesem Zeitraum bekommen haben, die zumeist die Kosten nach oben getrieben haben. Die Demografie ist ein dreifaches Problem. Pillenknick kam etwa 1964, das heißt, jetzt gehen die letzten in den nächsten Jahren aus der Babyboomer-Generation in die Rente. Das heißt, sehr viele werden dann keine Beiträge mehr bezahlen, weil sie aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden, also nicht mehr die hohen Beiträge, die sie als Beschäftigte gezahlt haben. Die Betreffenden werden aber auch in die krankheitsbelasteten Altersdekaden aufrücken. Das heißt, sie werden dann auch kränker. Der Versorgungsbedarf steigt, wenn die Babyboomer kränker werden. Und das Dritte ist, viele von diesen Babyboomern waren ja auch im Pflegebereich als Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, Ärztinnen und so weiter tätig. Und uns fehlen auch Pflegekräfte dann, um diesen erhöhten Versorgungsbedarf abzudecken. Das ist also schon ein gewaltiger Orkan, der auf dieses Haus der Krankenversicherung einprasselt, der die Kosten nach oben treibt seit den letzten 50 Jahren. Daneben haben wir Innovationen, die vor allen Dingen in den letzten 10 bis 15 Jahren nochmal dramatisch zugenommen haben durch sogenannte personalisierte Medizin. Wir haben vor 20 Jahren davon mal gesprochen, wie können wir den Krebs besiegen. Heute wissen wir, dass es hunderte, tausende unterschiedlicher, manchmal auf den einzelnen bezogenen Krebsarten gibt, die ich auch individuell behandeln muss. Und die Konzepte sind enorm innovativ geworden in dieser Zeit. Denken Sie an bahnbrechende Entwicklungen wie jetzt diese sogenannte CAR-T-Zell-Therapie bei Autoimmunkrankheiten oder auch Krebserkrankungen, insbesondere akuten lymphatischen Leukämien, wo wir hervorragende Therapieerfolge verzeichnen können mit diesen chimären Antigenrezeptoren, mit denen wir die T-Zellen des Patienten im Labor ausrüsten und den Patienten dann zurückinfundieren. Nur, es kostet, das Arzneimittel herzustellen, wie Kymriah zum Beispiel bei der akuten lymphatischen Leukämie, 380.000 Euro. Das sind enorme Beträge, die da bei der personalisierten Medizin aufgewendet werden. Diese beiden Stürme, Demografie und Innovation, die stürmen auf die Decke des GKV-Hauses ein und wir brauchen ein festes Dach. Aber was hat die Bundesregierung gemacht in den letzten 10, 15 Jahren? Sie hat das Dach mit zwei gewaltigen Problemen belastet, eigentlich Löcher gerissen. Das erste war, man hat die Wirtschaft faktisch zum Erliegen gebracht. Und als wäre das nicht genug, haben wir auch durch die ungezielte, illegale Massenimmigration in Millionenhöhe diese gesetzliche Krankenversicherung weiter belastet. Wir haben da ein mehrfaches Geschehen, was auch in der Politik nicht ernst genommen wird. Natürlich zum einen das Defizit, was die Krankenkassen anhäufen durch die Bürgergeldempfänger. deren Versicherung vom Staat den Krankenkassen faktisch nicht ersetzt wird. Wir kennen dieses 10-Milliarden-Defizit, was dadurch in den Portemonnaies der Kassen gerissen wurde, wo die Kassen inzwischen ja auch klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland, dass sie dieses 10-Milliarden-Defizit endlich füllt. Wir haben aber daneben einen großen Bereich, den wir überhaupt nicht einsehen können. Das ist nämlich die Hochkostenimmigration. Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder der Welt, dass jedem Migranten, der ins Land kommt, eigentlich direkt einen Leistungsanspruch für viele Hochkostenfälle bietet. Das wird von Ministern wie Nancy Faeser damals immer abgestritten. Sie sagt, nein, das stimmt nicht. In den ersten 18 Monaten gibt es nur für akute Versorgung und Schmerzzustände etwas. Aber was ist denn, wenn denn ein Patient mit einer akuten Leukämie zum Beispiel aus Afghanistan oder dem Irak hier eingeschleust wird? Natürlich bekommt er sofort sehr teure Therapien, weil er ja ansonsten versterben würde. Also dieser sogenannte Schutz des Systems vor dieser Ausbeutung durch Krankheitsmigration, den gibt es nicht hierzulande.
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. prangert in einem Brief an das deutsche Gesundheitsministerium die Einschränkungen während der Corona-Zeit an. Die deutsche CDU-Gesundheitsministerin Nina Wagen wiederholt unterdessen in der FAZ etliche Corona-Lügen, darunter die Fantasie, Deutschland sei gut durch die Pandemie gekommen, eine Impfung sei freiwillig gewesen und impfkritische Ärzte seien nicht unter Druck geraten. Die Vorwürfe von Kennedy hält sie für unbegründet und erklärte, zur Aufarbeitung gebe es im Bundestag eine Enquete-Kommission. Einzelheiten erläuterte der Rechtswissenschaftler Professor Martin Schwab. Was sind die Hauptaussagen in Kennedys Brief?
Die Hauptaussage, die lassen sich in zwei Punkten zusammenfassen. Es sind missachtet worden, erstens die Autonomie der Patienten und zweitens die Therapiefreiheit der Ärzte in der Corona-Zeit. Es ist ja offenbar der US-Regierung und vor allen Dingen Robert F. Kennedy Jr. selber nicht entgangen, wie die Dinge hier in Deutschland abgelaufen sind. Ich kann mich erinnern, dass ich in mehreren Zoom-Calls drin war von einer Versammlung internationaler Anwälte, die sich damals schon 2021 die Frage gestellt hat, welche Möglichkeiten vor den Gerichten wir in der Justiz haben und dass es hier massiven Druck gab, sich impfen zu lassen. Den gab es übrigens in den USA, je nach Bundesstaat auch. Das ist also jetzt gar kein spezifisch deutsches Phänomen und dass natürlich auch Druck auf das Gesundheitswesen ausgeübt worden ist. Er hat die Sorge geäußert, die Menschen sind nicht freiwillig zur Impfung gegangen, sondern sie sind, wenn man so will, dazu erpresst worden. Frau Wagen hat gemeint, es wurde niemand gezwungen, sich impfen zu lassen. Es habe keine Berufsverbote gegeben. Und wenn es gerichtliche Verfahren gegeben habe, das war ja auch die Sorge von Robert F. Kennedy Jr., dass es hier eine gerichtliche Verfolgung von Corona-Dissidenten gegeben habe, dann hieß es nie, die gerichtliche Verfolgung, die habe ja nur unrichtige Maskenatteste und unrichtige Impfbescheinigungen betroffen. Also Nina Wagen meint, die Sorgen von Herrn Kennedy seien unberechtigt, denn kein Arzt sei zum Impfen gezwungen worden. Niemand sei gezwungen worden, sich impfen zu lassen. Jeder habe seinen Beruf weiter nachgehen können. Und gerichtliche Verfahren habe es ja nur wegen falscher Maskenatteste und falscher Impfungen gegeben. Also auf diese Wahrnehmung reduziert Frau Wagen ihre Antwort. Kennedy hat absolut recht, denn gucken wir doch mal an, wie es aussah mit den Berufsverboten. Im Gesundheitswesen hatten wir § 20a Infektionsschutzgesetz, der galt vom 15.03.2022 bis zum 31.12.2022. Da riskierte jeder im Gesundheitswesen, der sich nicht impfen ließ, ein Betretungsverbot, verbunden mit einem Verlust der Einnahmequelle. Das Ganze hat schon im Vorfeld des Inkrafttretens dieser Norm eine entsprechende Vorwirkung gezeigt, weil etliche Beschäftigte im Gesundheitswesen dann eben ihren Job gekündigt haben. Andere sind schon im Vorfeld massiv unter Druck gesetzt worden, sich unbedingt impfen zu lassen. Einige haben dem getrotzt, andere nicht. Und beschlossen wurde das Ganze ja am 10.12.2021 im Bundestag das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Impfprävention. Und ab dann ging der Druck für die Beschäftigten im Gesundheitswesen schon los. Dann hatten wir die Fälle in der Bundeswehr. Da wurde am 24.11.2021 die sogenannte Duldungspflicht in den Tagesbefehl der Verteidigungsministerin, das war damals Frau Kramp-Karrenbauer, aufgenommen, dass also die Covid-Impfung ab sofort Basisimpfschema drin ist, was gleichzeitig bedeutete, Die Soldaten waren verpflichtet, diese Impfung zu dulden. Wer es nicht tat, obwohl es ihm befohlen wurde, der riskierte zweierlei, nämlich erstens die unehrenhafte Entlassung, die auch in einigen Fällen exekutiert wurde, und zweitens ein Strafverfahren wegen Gehorsamsverweigerung, das ist § 20 Wehrstrafgesetz. Also es hat sehr wohl Berufsverbote gegeben und die Ärztekammern haben das ihrige hinzugetan. Beim Landesberufsgericht in Hessen war eine Ärztin aus Mittelhessen, der hatte man ein Ordnungsgeld von 2.500 Euro übergebraten, nur weil sie in ihrer Praxis verkündet hatte, sie hält die Corona-Spritzen für gefährlich und wird deswegen nicht impfen. Das hat in erster Instanz gehalten, das war ein ganz aufsehenerregender Prozess, ist jetzt beim Hessischen Landesberufsgericht für Heilberufe in der zweiten Instanz anhängig. Was daraus mittlerweile geworden ist, weiß ich aktuell nicht. Das war ein ganz aufsehenerregender Fall. Frau Barkens Wahrnehmung ist in dieser Situation lückenhaft und was sie überhaupt nicht erkennt, ist, dass nicht nur Ärzte verfolgt wurden wegen falscher Impfbescheinigung und falscher Maskenatteste, sondern dass man dann auch die Patienten mit dran genommen hat wegen Anstiftung zur Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Da werden Tausende von Patienten verfolgt, die sich mit einem fehlerhaften Impfpass vor der staatlichen Impferpressung in Gestalt von 2G-Regeln retten wollten. Man kann von Patientenautonomie doch nicht mehr sprechen, wenn ich vor der Wahl stehe, entweder ich nehme die Spritze oder ich bin raus aus dem Job. Oder entweder ich nehme die Spritze oder ich bin, wie es der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans damals ausdrückte, raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Ein Arzt in Leipzig hat genau dieses aufgegriffen und hat gesagt, ich glaube nicht, dass die Menschen, die sich jetzt impfen lassen, freiwillig zu mir kommen. Ich glaube, sie kommen auf gesellschaftlichen Druck und unter Druck können die Patienten nicht wirksam einwilligen. Deswegen wäre es Körperverletzung, wenn ich hier impfen würde. Das ist juristisch absolut korrekt.
Papst Leo XIV. Äußerte in seiner Neujahrsansprache massive Kritik an der Meinungsfreiheit im Westen. Eine Diplomatie, die den Dialog fördert und den Konsens aller sucht, wird durch eine Diplomatie der Stärke, durch einzelne Staaten oder Gruppen von Verbündeten ersetzt. Krieg ist wieder in Mode gekommen und eine kriegerische Stimmung breitet sich aus. So der Papst. Ob die katholische Kirche jetzt einen Epochenwechsel erlebt, erklärte der Journalist Marco Gallina.
Man muss sagen, es ist natürlich nicht die erste Ansprache, die er gehalten hat vor einem größeren Chor. Deswegen vielleicht das mal vorweg gesagt, er hatte bereits kurz nach seiner Amtseinführung eine Generalaudienz der versammelten Pressevertreter und Journalisten, wo er im Grunde schon so ein paar Dinge vorgelegt hatte. Also er hatte schon zum damaligen Zeitpunkt sinngemäß Medien kritisiert, die sich nicht der Wahrheit, sondern der Ideologie verschrieben hätten. Da haben schon damals Beobachter, unter anderem muss ich dazu sagen, ich war damals auch dabei in dieser Aula, da haben wir untereinander uns ausgetauscht und gesagt, das sind sehr neue, interessante Töne. Insofern ist das, was jetzt bei der Neujahrsansprache gegenüber den Diplomaten bezüglich der Meinungsfreiheit gesagt worden, ist gar nicht mal so überraschend, sondern eigentlich eher eine konsequente Ausformulierung dieses damals noch eher etwas vagen Gedankens. Sie müssen bedenken, wir hatten in der katholischen Kirche bis zum 6. Januar ein heiliges Jahr, nämlich das heilige Jahr für die Pilgerschaft. Das findet alle 25 Jahre grob gesagt statt. Und das war ein großes Ereignis. Und jetzt geht die Kirche nach diesem heiligen Jahr, in dem natürlich auch sein Vorgänger verstorben ist, das deswegen auch unter gewissen Vorzeichen stand, zu Ende. Und die Kirche geht jetzt so ein bisschen in das Business as usual zurück nach diesem außergewöhnlichen heiligen Jahr. Bevor ich vielleicht auf dieses konkrete Wort komme, das hochinteressant ist, muss man sagen, dass der Papst vorher eine lange Ausführung gemacht hat, eine lange theologische Ausführung zu Augustinus. Und davon ausgehend ist er darauf gekommen, und das ist fast noch viel wichtiger, als was er zur Meinungsfreiheit gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass die Sprache sich verändert hat. Wie hat sie sich verändert? Die Sprache ist wichtig, auch politisch, auch in der Völkerverständigung. Wenn man sagt, einen Marktplatz der Ideen schaffen oder einen multilateralen Austausch. Deswegen, wenn wir zur Politik kommen, zur Außenpolitik, ist das sehr wichtig, das zu nennen. Denn wie ist denn Völkerverständigung möglich, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen? Und das heißt nicht einfach nur Italienisch, Deutsch oder Französisch, sondern das heißt, wir haben dieselben Vorstellungen, dieselben Begriffe, dieselben Konzepte. Und das sieht der Pontifex in Gefahr. Wir haben nämlich mittlerweile eine Sprache entwickelt, und damit meint er eben in der Tat diese linksideologische Sprache, die Begriffe einfach umändert und mit anderem Inhalt füllt, sodass Missverständnisse bewusst entstehen. So, und wenn Sie jetzt diesen Vorspann kennen, dass Sprache gewissermaßen zu einer Waffe wird, in der Politik, aber auch in sozialen Medien. Es geht nicht mehr beim Austausch oder der Debatte darum, dass Sie jetzt, wenn Sie einen Austausch pflegen, das bessere Argument gewinnen. Nein, es geht darum, die Debatte zu gewinnen. Es geht darum, den Gegner ja zu blamieren, ihn nackt darzustellen. Das ist das, was in der politischen Debatte und in den Netzwerken stattfindet. Das ist eben dieser Vorspann. Davon ausgehend kommt der Papst darauf, dass eben ja gewissermaßen eine Pervertierung da eben stattfindet. Und damit ist Sprache nicht mehr in der Wahrheit verwurzelt. Nein, sie wird eben zur Waffe und echte Meinungsfreiheit wird daher eingeschränkt, wird problematisch. Nämlich, wenn diese Ideologen, die die Sprache so geändert haben, sehen, dass da Leute sind, die sich von dieser Ideologie nicht beeinflussen lassen, kämpfen sie eben mit diesen Mitteln dagegen. Und dann kommt es eben zu diesem berühmten Zitat, dass dann eine Form des Orwellschen Beigeschmacks kommt. Also, dass die Sprache orwellianisch wird, womit er natürlich diesen ideologischen Neusprech insinuiert. Das ist eben das Zitat, was vor allen Dingen dann herumgegangen ist, aufbauend auf diesen Diskurs, den ich gerade abgebildet habe.
Der Pflegenotstand in Deutschland spitzt sich zu. Personal ist schwer zu finden oder wandert ab. Doch stimmen die präsentierten Zahlen überhaupt, beziehungsweise kann man ihnen trauen? Über die Ursachen und Wege aus der Krise sprachen wir mit Isabel Fleig, Betreiberin eines Pflegezentrums. Laut einer Studie ist die Sterblichkeit in deutschen Krankenhäusern an der Grenze zur Schweiz um 4,4% gestiegen. Als Grund wird die Abwanderung der Pflegekräfte genannt. 12% des Pflegepersonals sollen im betreffenden Gebiet bereits abgewandert sein. Sind diese Zahlen nachvollziehbar?
Ganz ehrlich, ich konnte sie nicht nachvollziehen, weil ich mich gefragt habe, wie kommt man denn auf die 4,4%? Haben die die Diagnosen verglichen? Also ich denke jetzt nicht, dass die Leute daran gestorben sind, dass wir jetzt so wenig Pflegepersonal haben, sondern ich denke eher, die sind wohl an ihrer Krankheit gestorben. Also es war für mich nicht nachvollziehbar, wie man auf diese Zahlen kommt. Ich muss ja wissen, wie viel Prozent sind denn vorher gestorben, ohne dass es einen Mangel an Pflegekräften gibt. Dann erst kann ich feststellen, wie viel sterben aufgrund dessen, dass es vielleicht einen Mangel an Pflegekräften gibt. Und das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Fakt ist natürlich, es fehlt an Pflegefachkräften oder an Pflegekräften überhaupt. Aber nicht erst seit gestern, sondern die fehlen uns ja schon seit fast 20 Jahren. Also, wenn ich jetzt von meinen Pflegeeinrichtungen ausgehe, kann ich noch sagen, wir haben genügend Personal. Allerdings sollte es so sein, dass mal zwei im Urlaub sind und zwei sind krank, dann fehlen mir 4 Personen und das spüre ich deutlich. Also das ist fast nicht mehr aufzufangen dann. Wir haben das oft erlebt. Wir geben zum Beispiel Menschen, Bewohner ins Krankenhaus auf einer akuten Notlage hin und wir bekommen sie zurück, ohne dass etwas gemacht wurde. Und dann wurde uns ganz klar gesagt, der Mensch ist alt, das lohnt sich nicht mehr. Das ist das Problem in den Krankenhäusern. Ich habe selbst erlebt, ich war vor 4 Monaten im Krankenhaus. Es ist eine Katastrophe, das muss man ganz klar sagen. Was dazu kommt, ist natürlich auch die Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen, die zum Teil unsere Sprache überhaupt nicht sprechen und sich dann auf ihrer eigenen Sprache, in dem Fall, als was ich miterlebt habe, auf Französisch unterhalten und die Anweisung der Oberärzte, dass mein Blut ins Labor sollte, und zwar dringend, überhaupt nicht verstanden haben. Das lag dann 20 Minuten rum, bis sie dann gemerkt haben, oh, ein anderes Blut muss ja auch schnell ins Labor, aber sie haben es nicht wegbekommen. Und da fängt es schon an. Fakt ist, dass wir schon mal kein Personal mehr bekommen. Das heißt, ich habe vor kurzem mit Schweizern Pflegekräften gesprochen und die haben mir gesagt, sie haben genau das gleiche Problem wie wir. Sie bekommen fast keine Leute mehr. Also deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, was die ZEW da wohl rausgeforscht haben möchte, dass immer mehr Leute abwandern, weil das Problem ist, wenn wir hier keine haben, können auch nicht so viel abwandern.
Wie hat man die Pflegekräfte unter Druck gesetzt?
Da ist die Corona-Zeit das beste Beispiel dafür. Man hat die Pflegekräfte gegängelt. Es wurde eine einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt für Pflegekräfte. Dass man damit die freie Entscheidung eines Menschen wegnimmt und sagt, du musst jetzt geimpft werden, sonst verlierst du deinen Job. Da kann ich nicht drauf zählen, dass die dann mir in Notlagen fest zur Seite stehen. Sondern die hat man ausgenutzt, die hat man letztendlich für dumm verkauft. Und viele, ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, ach, ich habe nur noch 2 Jahre bis zur Rente, ich höre auf, den Stress tue ich mir nicht mehr an. Das ist das, was ich meine mit Schindluder. Man hat sie wirklich letztendlich verkauft. Die strukturellen Probleme fangen da schon an, dass die Bürokratie dermaßen zugenommen hat. Jeder spricht von Entbürokratisierung, die aber nicht stattfindet in jeglichen Bereichen. Meine Mitarbeiter sind zum Teil mit Dokumentationen Stunden beschäftigt. Wir haben alles schon vor Jahren auf PC umgestellt, dass alles schneller geht, dass man es abklicken kann, dass man mehr Zeit für die Bewohner hat. Aber das lässt sich manchmal gar nicht mehr umsetzen, weil immer noch mehr Regularien, immer noch mehr Vorschriften kommen, um sich gegen alles abzusichern, was es zum Absichern geht. Und das kostet einfach Zeit, die letztendlich in den Krankenhäusern den Patienten fehlt und in den Pflegeeinrichtungen den Bewohnern.
In der syrischen Stadt Aleppo müssen Minderheiten wieder vor Verfolgung bangen, allen voran die Kurden. Kurdische Milizen hatten 4 Drohnen türkischer Bauart abgeschossen, die über dem Stadtgebiet kreisten. Danach eröffnete die islamistisch geführte Übergangsregierung Syriens wahllos das Feuer. Es folgten tagelange Kämpfe. Die Berliner Pastorin Daniela Nischik schilderte die aktuelle Lage.
Am 10. März 2025 gab es ein Abkommen zwischen der kurdischen Selbstverwaltung Nordostsyrien und der neuen installierten Regierung in Damaskus unter Führung von Jolani alias al-Shara. Und da wurde vereinbart, dass keine militärischen Streitkräfte der demokratischen Kräfte Syriens, also der Selbstverwaltungsregion, sich in Aleppo aufhalten dürfen. Das haben die auch nicht mehr gemacht. Und es waren nur in den beiden kurdischen Stadtteilen Sheikh Maksud und Ashrafil eine kurdische Polizei, die nennt sich Asaish, zur Kontrolle des Gebietes, also praktisch mit Polizeiaufgaben. Und trotzdem wurden jetzt in der letzten Woche die kurdischen Stadtteile in Aleppo massiv angegriffen. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute sich in den Stadtteilen aufhielten, hauptsächlich Kurden, darunter 2500 jesidische Familien, aber auch Christen, die zum Teil aus anderen Stadtteilen Aleppos zu den Kurden schon geflohen waren, weil sie sich dort sicherer fühlten. Und ungefähr bis zu 500.000 Menschen sollen sich in den Stadtteilen aufgehalten haben. Diese wurden jetzt seit letzter Woche massiv angegriffen. Zunächst von der syrischen Armee, wobei ich syrische Armee in Anführungsstrichen setze. Denn diese Armee besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Milizen, islamistischen Milizen, die zum Teil von der Türkei gestützt werden. Und die Türkei, maßgeblich unter deren Außenminister und Syrienbeauftragten Hakan Fidan, war auch an diesen Angriffen beteiligt, zum Beispiel aus der Luft. Also die haben von der syrischen Armee Daten gekriegt, schießt mal da und da hin, und dann haben sie dort mit Flugzeugen, Raketen und Drohnen hingeschossen. So zum Beispiel auf das einzige Krankenhaus. Da wurde das Notstromaggregat, also Stromaggregat, mit einer Drohne zerstört. Und das Krankenhaus wurde halt auch beschossen. Letztendlich sind nach diesem Beschuss und den Bombardierungen, was mir jetzt bekannt ist, etwa 150.000 Leute aus diesen Stadtteilen schon vertrieben worden. Es kam also zu massiven Kriegsverbrechen. Es wurde zum Beispiel eine Kurdin, die wohl auch zu diesen Asaish gehörte, zu dieser Polizei, hat sie getötet und dann aus dem 4. Stock auf die Straße geworfen. Und Leichname wurden geschändet, Zivilisten wurden getötet. Und was eben sehr schlimm ist, viele, viele Familien wurden auseinandergerissen. Frauen und Kinder hat man aus der Stadt weggeschickt und die Männer hat man mitgenommen und keiner weiß, ob die noch leben. Und so ist also ein ganz großes Chaos entstanden und die Kurden fühlen sich jetzt natürlich massiv bedroht, dass jetzt das Morden weitergeht. Es waren ja zunächst Aleviten angegriffen worden in dem Jahr seit dem Sturz von Assad und die Drusen und jetzt sind eben die Kurden dran und das ist ganz fürchterlich. Die Motivation, denke ich, ist radikaler Islamismus. Die Kurden haben sich ja seit 2013, 14 gegen IS verteidigt und wurden auch dann vom Westen praktisch als die Bodentruppe eingesetzt im Kampf gegen den IS. Also sprich zum Beispiel die Befreiung von Raqqa 2018 war durch die Kurden bewerkstelligt worden am Boden und da haben tausende kurdische Kämpfer ihr Leben gelassen. Das haben die Islamisten, die jetzt an der Regierung sind, natürlich nicht vergessen. Und zum anderen, Erdogan träumt von seinem neuen Osmanischen Reich und da sind ihm eben auch die rebellischen, freiheitsliebenden Kurden im Weg. Ich habe gehört, dass den Einheimischen, die noch da sind in Afrin, verboten wird, den Neuankommenden zu helfen zum Beispiel. Unser Verein SOS Afrin, die haben es geschafft, die sind ja in Nordostsyrien seit letztem Jahr, seit Dezember 2024, als sie aus Shakhba vertrieben wurden aus den Flüchtlingslagern, sind sie nach Nordostsyrien und sie haben es jetzt geschafft, 8 Familien auf der Flucht kleine Geldbeträge zu schicken innerhalb Syriens, damit die erstmal ein bisschen sich notdürftig versorgen können. Aber das sind 8 Familien von Tausenden.
Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen analysierte, welche sicherheitspolitischen Risiken die Proteste im Iran für Deutschland bergen. Trotz des großen Raumes für Spekulationen ist klar, dass viele Iraner sich auf den Weg nach Zentraleuropa, also auch in die Dachregion, machen werden. Das wiederum bringt erneut die Gefahr einwandernder muslimischer Extremisten mit sich. Wie lief die Migrationsbewegung nach der Revolution in den 1970er Jahren?
Also ich glaube, sagen zu können, dass die Aufnahme der Iraner im Zusammenhang mit der Revolution Ende der 1970er Jahre schon eine Erfolgsgeschichte war. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Menschen, die zu uns kamen, waren oftmals gut oder sogar sehr gut ausgebildet oder haben jedenfalls das Zeug mitgebracht, sich hier in die Gesellschaft so zu integrieren, dass sie auch durchaus zu Leistungsträgern auch werden konnten. Die Iraner, die in dieser Zeit zu uns kamen, sind nicht diejenigen, die uns Probleme bereiteten. Stichwort schiitischer Extremismus. Das waren andere Iraner, die zu uns gekommen waren, die uns heute Sorgen machen. Sorgen machen auch mit Blick eben auf das Verhältnis zu Israel, wo eben radikale Schiiten, die sich in Deutschland aufhalten, auch antisemitische Parolen von sich geben. Ich war viele, viele Jahre zuständig für Ausländer- und Asylrecht im Bundesinnenministerium und wir hatten uns immer wieder mit Flüchtlingswellen aus verschiedenen Teilen der Welt beschäftigt, ob aus Sri Lanka im Zusammenhang mit dem dortigen Bürgerkrieg, Syrien, Irak, wo auch immer. Für uns gilt grundsätzlich das Gebot, wirklich politisch Verfolgte, die unseres Schutzes bedürfen, sollen auch in Deutschland Asylrecht genießen. Nur wir haben auch eine ganze Reihe von anderen Regelungen, die besagen, nur diejenigen, die auch wirklich unseres Schutzes bedürfen, werden wir einreisen lassen und werden ein Aufenthaltserlaubnis erhalten. Nun ist Iran einige tausend Kilometer weit von uns entfernt und auf dem Weg zwischen Iran und Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Staaten, die sichere Drittstaaten sind und in denen man auch Asyl erhalten kann. Kurzum, Deutschland ist eigentlich bei der Anreise auf dem Landweg der Staat, der im Grunde genommen ganz hinten anstehen müsste, wenn es um die Verpflichtung geht, Asyl zu gewähren. Auf dem Luftwege kann es sein, dass Iraner nach Deutschland kommen würden, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Allerdings ist es auch da so, es müssen zunächst mal Flugverbindungen, direkte Flugverbindungen nach Deutschland bestehen und die Lufthansa müsste dann auch Personen an Bord lassen, die keinen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland haben. Aber das ist der Lufthansa wie allen anderen Fluggesellschaften grundsätzlich untersagt. Kurzum, nach der reinen Rechtslage dürfte es nicht viele Personen aus Iran geben, die in Deutschland Schutz erhalten dürften, aber das ist die reine Rechtslage. Es gibt natürlich auch das faktische Hindernis einer Ausreise nach Deutschland. Wir müssen uns die Frage stellen, was für Personen kommen überhaupt in der jetzigen Situation als Asylsuchende in Frage. Wenn es einen Systemwechsel geben sollte, wofür manches spricht, und wir dann freiheitliche Verhältnisse im Iran haben, werden nicht diejenigen zu uns kommen, die vom Mullah-Regime verfolgt worden sind. Sie würden dann zu uns kommen, wenn ein Systemwechsel scheitert und wenn die Mullahs mit aller Gewalt ihr System weiter etablieren. Dann müssen wir uns auf eine Flüchtlingswelle in Richtung Europa einrichten, nämlich all der Personen, die dann gnadenlos vom Mullah-Regime verfolgt werden. Eine Ankündigung der deutschen Botschaft auf der Webseite, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asylrecht genießen, wenn sie im Iran verfolgt werden, muss ich sagen, bringt relativ wenig, wenn diese Leute keine Chance haben, nach Deutschland zu kommen. Und es ist auch unaufrichtig mit Blick darauf, dass sie grundsätzlich kein Asyl genießen, wenn sie über einen sicheren Drittstaat kommen. Was man allerdings machen kann, das ist auch eine Regelung, die unser Aufenthaltsgesetz vorsieht, ist, dass der Bund, das Bundesinnenministerium und die Landesbehörden sich auf Aufnahmekontingente mit Blick auf Personen verständigen, die in der Heimat verfolgt werden. Das könnte gemacht werden, dass in Personengruppen oder in Einzelfällen aufgrund von Paragraf 22, 23 des Aufenthaltsgesetzes diesen Personen dann ein Aufenthaltsstatus für Deutschland gewährt wird. In der jetzigen Situation müssten Sie sich das selbst organisieren. Die Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt kann in Iran grundsätzlich keine Ausreise organisieren, jedenfalls nicht gegen den Willen des dortigen Regimes. Es kann Visa erteilen, aber es heißt nicht, dass diese Personen dann auch ausreisen dürften. Über die Ausreise entscheidet die iranische Regierung. Wenn es zu einem Systemwechsel kommen sollte, in dem Sinne, dass die Freiheitlichen sich durchsetzen, besteht natürlich auch in die Richtung gegen Ihre Ausgangsfrage, kann es natürlich auch sein, dass die Anhänger des Mullah-Regimes fliehen. Und dann haben wir natürlich ein Problem, wenn diese Leute zu uns kommen, ob sie nun anerkannt werden oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber von diesen Personen kann durchaus auch eine gewisse Sicherheitsrelevanz ausgehen.
Das ukrainische Parlament verweigert Präsident Selenskyj die Gefolgschaft bei der Regierungsbildung. Der Grund: Korruptionsverdacht gegen Ministerkandidaten. Der Osteuropa-Historiker Alexander Ra präsentierte seine Einschätzung zur Situation in Kiew.
Meiner Meinung nach wird sehr übertrieben manchmal über die ukrainische Innenpolitik geschrieben, dahingehend, dass man sagt, die Ukraine wäre längst eine Selenskyj-Diktatur. Und laut Verfassung, auch laut der Entwicklung während des Kriegsrechts in der Ukraine, muss man sagen, dass das so nicht richtig ist. Weil das Parlament, die Verkhovna Rada, eine Funktion im Staat, im Land der Ukraine hat und jetzt natürlich aufbegehrt aus mehreren Gründen und versucht, sich im Kriegsgeschehen mit zu beteiligen, sich einzumischen, ihre Minister durchzubringen, Selenskyjs Macht zu begrenzen und vor allen Dingen auch Macht für sich, für das Parlament zurückzuerlangen. Das ist eine Kampfansage an Selenskyj, während des Krieges die Zustimmung zu seinen Ministern zu verweigern. Ja, das zeigt, dass das Parlament in der Ukraine aufbegehrt und möglicherweise jetzt in den nächsten Wochen zu einem entscheidenden Machtfaktor gegen den Selenskyj in der Ukraine aufsteigen wird. Das Kriegsrecht ist sehr flexibel. Man kann das so oder so interpretieren. Theoretisch hätte Selenskyj diese Möglichkeit, aber die Ukraine ist politisch eben doch anders als zum Beispiel Russland, wo übrigens auch das Parlament nicht einfach so aufgelöst werden kann. Selenskyj ist abhängig von seiner Fraktion im Parlament und diese Fraktion scheint immer schwächer zu werden. Aus dieser Fraktion nach Sluga Naroda, also der Diener des Volkes, so heißt seine Fraktion, seine Partei, hat es nicht fertiggebracht, aus ihrer Reihe die notwendigen Minister jetzt in das Kabinett zu bringen. Allerdings muss man sagen, dass die Ukraine seit Wochen gesprochen und darüber wird in den westlichen Medien fast gar nichts berichtet oder sehr wenig berichtet, von einer Korruptionswelle erschüttert. Und es ist ungeheuerlich, wenn man bedenkt, dass Gelder, die aus dem Westen in den ukrainischen Energiesektor hineingepumpt sind, um die Ukraine vor russischen Angriffen auf das Energienetzwerk zu schützen, dass diese Gelder im großen Stil veruntreut worden sind. Und die Namen dieser Leute, die sie veruntreut haben, sind ja bekannt. Und es passiert ja kaum etwas. Und natürlich wird Zelensky jetzt die Schuld auf sich laden müssen. Er muss Rede und Antwort stehen. Es sind seine Leute, die sich der Korruption schuldig gemacht haben. Und das merken auch die Menschen in der Ukraine, das merkt das Parlament. Und vor allen Dingen spüren alle in der Ukraine, dass jetzt auch auf Druck der Amerikaner in der Ukraine demnächst Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, wahrscheinlich zunächst Präsidentschaftswahlen, stattfinden werden. Und Zelenskys Position ist durch diesen Korruptionsskandal, aber auch dadurch, dass er praktisch an der Front keine großen Erfolge erzielt hat, in den letzten 2 Jahren sehr angeschlagen. Es sind andere Politiker, die sich jetzt in Stellung bringen, wie der Chef des Militärs Zaluzhny, der jetzt Botschafter in England ist. Er hat auch die Unterstützung des Westens für das Präsidentenamt in der Ukraine, so wird gemunkelt. Und Zelensky steht aus meiner Sicht mehr und mehr mit dem Rücken zur Wand. Natürlich ist auch Druck der Amerikaner da vorhanden, die ihn zu den Verhandlungen mit den Russen zwingen wollen, die er so nicht führen will, weil er keine Territorien an Russland abgeben möchte. Aber ich denke, dass sich in der Ukraine demnächst sehr viel entscheiden wird. Die Armee ist geschwächt, auch die Armee rebelliert so langsam gegen Zelensky, gegen seine Kriegsführung. Und wenn jetzt das Parlament mehr und mehr die Macht übernehmen sollte im Land, dann haben wir eine andere Ausgangssituation. Vielleicht eine, die eher wiederum auf einen Friedensabschluss über die Amerikaner mit Russland hinauslaufen wird, als wir das bisher angenommen haben. Als Politologe muss man die Sachen natürlich auch versuchen zu analysieren und klar zu sehen. Es gibt hier Entwicklungen, es gibt bestimmte Aussprüche von bestimmten Politikern. Es geht klar darauf hin, dass der Westen, sagen wir mal Friedrich Merz und Stammer und Macron, die stützen ja auch, die EU stützt ja Zelensky zu 100% und will von einem Gegenkandidaten gar nichts wissen, weil man sich auf ihn fokussiert hat, auf ihn als die Ikone des Widerstands gegen Russland, auf ihn, der das ganze Geld auch bekommt, obwohl er es teilweise veruntreut. Nichtsdestotrotz sind die Amerikaner aber, denke ich, anders drauf. Sie versuchen auch andere Politiker mit zu unterstützen. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Zum Beispiel Julia Timoschenko ist plötzlich aufgetaucht, die schon seit 4 Jahren in Vergessenheit gewesen ist. Ich glaube nicht, dass sie von den Amerikanern unterstützt wird, aber es ist eine Politikerin, die auch genug Geld hat und genug Einfluss in der Ukraine, um Zelensky herauszufordern. Es werden auch andere Figuren kommen und dann werden wir letztendlich auch überrascht sein. Eines ist klar, aus meiner Sicht, die amerikanische Administration Trump misstraut Zelensky. Zelensky widerspricht in vielerlei Hinsicht dem, was Trump und die Amerikaner in Bezug auf die Ukraine vorhaben oder wollen. Erinnern wir uns, wie schwierig es war, dieses Rohstoffpaket für die Amerikaner zu bekommen, zu unterschreiben, aber auch den Friedensabschluss, den der Zelensky verweigert, weil er keine Territorien an Russland abgeben will. Trump fordert von Zelensky, dass er wegen dem Frieden jetzt endlich Territorien an Russland abtritt, damit endlich der Frieden kommt. Aber Zelensky weigert sich und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Amerikaner dezenten Druck, und dieser Druck wird sich mehr und mehr erhöhen über das Provozieren neuer Korruptionsskandale, die vor allen Dingen Zelensky betreffen werden, um ihn von der Macht zu entfernen und einen anderen Politiker an die Spitze der Ukraine zu bringen, der sich, sagen wir, geschmeidiger in Bezug auf die geopolitischen Interessen Amerikas in der Ukraine zeigt.
Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14, keine Scharia-Rechtsprechung mehr in Österreich. Das sind 2 der geplanten Vorstöße der ÖVP. Aber löst sie damit glaubwürdig die kulturellen Herausforderungen der Zuwanderung? Das erörterte Jan Ledochowski, Präsident der Plattform Christdemokratie. Wenn eine in Österreich lebende Iranerin heiraten will, fragt das zuständige Standesamt erst einmal nach der Erlaubnis des Vaters. Derlei Anpassungen sind in Österreich keine Seltenheit. Was ist davon zu halten?
Davon halte ich gar nichts. Wenn ich mich zurückerinnere an meine eigene Hochzeit, war es sogar so, dass ich den Raum verlassen musste, damit die Beamtin, meine Frau, fragen kann, ob sie mich denn wirklich heiraten möchte. Also damit eben ja nicht der Verdacht einer Zwangsheirat im Raum steht. Und hier wird offensichtlich zum anderen extrem gegriffen. Man muss die Unterschrift des Vaters vorlegen. Jetzt möchte ich zur Verteidigung natürlich auch sagen, leider ist das Gesetz so im Iran, ein Gesetz, das auch auf der Scharia basiert. Und wenn nun Personen unterschiedlicher Staatsbürgerschaft in Österreich heiraten, versucht das Standesamt, das natürlich die Gesetze beider Länder zu berücksichtigen. Und hier muss man einen guten Mittelweg finden. Was auf jeden Fall am Ende rauskommen muss, ist, in Österreich gelten unsere österreichischen Gesetze, die nach einem demokratischen Prozess zustande gekommen sind, und ganz sicher nicht Regeln, die von der Scharia diktiert werden. Wer in Österreich lebt, hat sich nach unseren österreichischen Gesetzen zu halten. Die Mehrfachehen sind aus gutem Grund nicht zugelassen und das muss auch so mit nachvollzogen werden. Im Übrigen haben wir jetzt einen Stopp des Familiennachzugs durchgesetzt in Österreich. Gott sei Dank, weil unsere Systeme sind schon lange überlastet. Und somit denke ich auch, dass solche neuen Fälle einfach auch nicht mehr auftreten werden können.
In einem weiteren Fall ging es um einen Streit zwischen zwei Unternehmern. Das Landgericht Wien hatte geurteilt, dass unter Umständen durchaus Scharia-Recht angewandt werden kann.
Hier ging es tatsächlich um zwei Menschen, die in Österreich leben, die hier ein Geschäft machen, wo österreichisches Recht zur Anwendung kommen sollte. Und in Österreich sollte dann die Scharia angewendet werden. Es ist jetzt durchaus üblich und das ist auch richtig so, dass im Sinne der Privatautonomie im Zivilrecht sich Personen, um sich Komplikationen zu ersparen, quasi einer privaten Schiedsgerichtsbarkeit unterwerfen. Das ist auch in dem Fall passiert und leider hat dann das zuständige Gericht, als es dann zu Streitigkeiten kam, dem Recht gegeben. Das heißt, ein Scharia-Schiedsgericht in Österreich hat entschieden, welche der beiden Parteien Recht hat und wer wem Geld zu zahlen hatte. Und ein österreichisches Gericht hat das durchgewunken. Und das sehe ich als hochproblematisch. Und da halte ich auch unsere Initiative unseres Bundeskanzlers und auch unserer Integrationsministerin für sehr, sehr richtig. Während den Anfängen, wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten, dass solche Fälle, die immer mehr werden, nicht mehr von einem Scharia-Schiedsgericht entschieden werden, sondern nur noch von unseren Gerichten auf Grundlage unserer demokratisch zustande gekommenen Gesetze. SPÖ und NEOS sind grundsätzlich offen dafür. Es ist Gott sei Dank bei uns Konsens, dass Rechtsentscheide nur aufgrund der Gesetze in Österreich erlassen werden sollen. Allerdings, glaube ich, haben sie nicht ganz die gleiche Einschätzung wie die ÖVP, wie groß das Gefahrenpotenzial ist der Scharia eines islamischen Rechtssystems, das tatsächlich einen totalitären Anspruch erstellt auf die gesamte Lebensrealität in Österreich. Deswegen mahne ich da auch immer zu einer Differenzierung. Man muss Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln und deswegen auch hier zur größeren Vorsicht. Es gibt jetzt mehrere Überlegungen, die jetzt auch mal ausgearbeitet werden müssen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so weit vorgreifen. Ich glaube, das Ziel ist klar, aber man muss natürlich einen Weg finden, der auch vor dem Verfassungsgerichtshof dann hält. Faktisch, es gilt in Österreich nur ein Recht, demokratische Rechtsordnung der Republik auf Grundlage der Bundesverfassung. Die ist für alle verbindlich und regelt das Zusammenleben gleichermaßen. Und wenn jetzt demokratiegefährdende Rechtsordnungen Anwendung finden sollten in Österreich, dann muss das klar unterbunden werden. Vor allem in Personenstands- und Ehefragen. Ich finde, in Österreich, Deutschland, Schweiz, ganz Europa, wir leben in einer wunderbaren Tradition, einer großartigen Kultur und Zivilisation. Ich denke, wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben, kulturell, ökonomisch. Und das alles findet auch seinen Niederschlag in unserer politischen Ordnung, in den Gesetzen, für die wir hart kämpfen mussten und haben auch viele Kriege durchleiden müssen, bis wir schließlich zu dieser Friedensordnung gefunden haben.
Europäische Soldaten sind nach Grönland beordert worden, darunter 13 Deutsche. Es scheint, die Europäer wagen hier den Versuch einer Machtdemonstration oder machen sich lächerlich. Eine Einschätzung dazu kam vom Historiker Stefan Sander-Feiß. Worum geht es bei alledem?
Ich kann hier genauso spekulieren wie jeder andere. Ich weise allerdings noch ganz kurz zuvor darauf hin, dass es hierbei nicht nur um britische oder französische oder deutsche Truppen geht. Auch Norwegen hat 2 Personen zur Verstärkung der Militärpräsenz nach Norwegen geschickt. Was denn jetzt allerdings die weiteren Entwicklungen sind, da gibt es jede Menge Spekulationen und ich glaube, da könnte man sowohl Kaffeesatz oder die Postings der amerikanischen Regierung in den sozialen Medien sehen. Was ich Ihnen allerdings noch sagen kann, was hier sich des von Ihnen erwähnten Treffens des dänischen Außenministers Rasmussen in Washington ergeben hat, ist der Hinweis, dass es nun eine Art, also das ist jetzt hier vom norwegischen Staatsfunk NRK, die Formulierung einen sogenannten dritten Weg geben könnte. Also der erste Weg ist sozusagen, alles bleibt beim Alten. Der zweite Weg wäre dementsprechend, die USA übernehmen Grönland. Und der dritte Weg, um den es hierbei geht, wäre sozusagen irgendeine andere Lösung. Hierbei ganz kurz zusammengefasst, was hat der dänische Außenminister Løkke Rasmussen nach dem Gespräch in Washington von sich gegeben? Zitat, die amerikanische Position ist unverändert. Und nun kam man mit dieser Idee auf, dass man das Ganze, diesen sogenannten dritten Weg, wie es heißt, etwa so lösen könnte wie die Panama-Kanalzonenregelung. Also, dass man einen gewissen Teil vertraglich den USA entweder über ein Pacht oder wie auch immer anders geartetes Abkommen übergibt. Einerseits ist der Dänemark Gründungsmitglied der NATO und dementsprechend gibt es ein sogenanntes Truppenstationierungsabkommen, Status of Forces Agreement. Solche Truppenstatute schließen die USA mit allen Ländern ab und dieses Vertragsinstrument regelt im Endeffekt eine Form der Zweiklassenjustiz, weil die US-Bürger bzw. Angehörige der Streitkräfte, das müssen nicht zwingend amerikanische Staatsbürger sein, sind von der Zuständigkeit der jeweiligen Justizbehörden in dem Land, um das es sich geht, ausgenommen. Also da gibt es auch beispielsweise aus Okinawa, aus Japan, unglaublich großartige Forschungsarbeiten aus den späten 1990er Jahren, etwa von Chalmers Johnson mit dem Titel The Sorrows of Empire, der beschreibt, wie etwa junge amerikanische Soldaten im Ausgang von der Basis alle möglichen Dinge anstellen. Trunkenheit, Schlägereien in diversen Pubs bis hin über Vergewaltigung und Totschlag oder dergleichen. Nur das Erste, was geschieht mit diesem, auf der Basis dieser Truppenstationierungsabkommen, ist, dass die betreffenden amerikanischen Militärangehörigen ausgeflogen werden und somit dem Zugriff der jeweiligen Justizbehörden entzogen sind. Das zweite Problem, um das es hierbei geht, ist, wofür braucht man denn Grönland?
Was hat es mit der Stationierung europäischer Soldaten auf sich?
Also ich denke, dass das Ganze in erster Linie eine Form der Manifestation der absoluten Orientierungslosigkeit und Realitätsverweigerung der europäischen Regierungen inklusive der EU-Ebenen zu sein scheint. Warum sage ich das? Orientierungslosigkeit, es ist offensichtlich von dem, was man aus den Medienberichten und aus den Regierungszirkeln aus Washington und Russland auf den Homepages der verschiedenen Behörden sehen kann, das größte Problem für eine amerikanisch-russische Verständigung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ganz offensichtlich die absolut kriegsbegeisterte und kriegsgeile Führungsriege der europäischen Politikerinnen und Politiker ist. Das ist vollkommener Wahnsinn.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Argo Nerd ist aus der Winterpause zurück und beschäftigt sich heute um 20.05 Uhr in einer neuen Folge Argus Ohren, unter anderem mit dem Stromausfall in Berlin und mit der Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir hören uns am 24. Januar zum nächsten Wochenrückblick. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Meyer.